Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Bonjour und bienvenue. Herzlich willkommen in unserer Ausgabe Vorpass.
Vorpass.
Fürs Wochenende. Jetzt, ja, jetzt haben wir viel geredet. Jetzt geht es um die Teewurst am Wochenende, Viertelfinale.
Crunch Time.
Wie excited bist du auf einer Skala von 1 bis 17?
Erstmal spiele ich selber in Nürnberg am Samstag. Und ansonsten 40 von 48 Spielen gespielt. Weltmeisterschaft. Jetzt kommen wir zum Knockout-Rugby. Ja, ich hoffe, die nächsten acht Spiele werden alle gut, insbesondere die nächsten vier. Ich weiß nicht, ob es Spiele werden mit vielen Versuchen, mit vielen Punkten. Ich kann es unglaublich schwer einschätzen. Das Gute ist, bei allen Spielen sehe ich als neutrale Person so eine Art 50-50 Ausgeglichenheit. Also ja. Selbst die schwachen Teams gleichen sich durch ihre Schwäche bisher aus. Also zum Beispiel, es wäre viel eindeutiger, würde Irland jetzt gegen Fiji spielen oder ja. Irland gegen England ja. spielen, bin ich der Meinung. Deswegen muss noch organisieren, wann und wo ich genau gucke. Ich glaube, ins Pub werde ich nicht gehen können, weil, wie ich gesagt, erstmal selber unterwegs bin beim Spielen. Dann haben wir mit Schwiegereltern unterwegs. Ich hoffe, ich sehe beide 21 Uhr Spiele live. Das wäre mir wichtig. Ich glaube auch eher zu Hause, weil im Pub, wenn da zu viele Leute sind, die nerven.
Hast du gesagt, ihr spielt auswärts in Nürnberg? Nee. Oder zu Hause? Ja.
Auswärts. Auswärts, ja. 15 Uhr.
Schöner Platz. Schöner Platz da oben. Ja, schwierig auf jeden Fall, das mit dem Ganzen zu vereinbaren. Aber ich meine, 21 Uhr Spiele solltest du schon schaffen.
Wo schaust du?
Aber noch nicht so beschlossen. Good friend of the pod, Lucas. Big Lucas, hat er ja gesagt, zusammen zu gucken, auch mit einem alten Freund von uns aus Neuseeland. Aber die spielen selber hat am Samstag und ich weiß halt nicht, ob ich dann, die werden wahrscheinlich so ein bisschen hetzen müssen, um das Wales-Spiel zu gucken. Er ist Waliser natürlich. Ich hatte auch einfach überlegt, vielleicht einfach zu Hause zu gucken, weil ich hier, vielleicht hatte ich mal schon erwähnt, einen Beamer ausgeliehen hatte von Friend of the Port Malta. Eigentlich ist es ganz nice, hier zu Hause zu gucken und in der Kneipe und so, wie du auch gesagt hast, manchmal so ein bisschen stressig, besonders beim Spiel, wo man sehr involviert sein ist. Mal gucken. Also zu Hause wahrscheinlich oder vielleicht mit Lukas und Matt oder so. Aber es ist halt witzig, dass du gesagt hattest mit den Paarungen letzten Endes. Also, ich meine, das ist halt uns allen bewusst. Aber wenn man so aufschaut, jetzt Wales, Weltrangliste 6, Argentinien 8. Und dann hast du England, Weltrangliste 7 gegen Fiji, Weltrangliste 9. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen Klassen, Zweiklassengesellschaft. Aber Schottland muss sich echt. Also, wie sauer ist Schottland gerade? Ja.
Warren Gatland hat gestern nochmal abgefeuert im Telegraph oder irgendwo anders, glaube ich, oder auf der Pressekonferenz, wo er gemeint hatte, ja, selber schuld, dass die Draws sind so, wie sie sind, dann hätte man halt anders in der letzten Weltmeisterschaft oder besser spielen müssen.
Ja.
So richtig verstanden. Also meint er damit, also weil eigentlich sind es doch die World Cup Rankings ein Jahr nach der Weltmeisterschaft, oder? Aber meinst du das halt, oder meint er das halt, die maßgeblich beeinflusst wurden von der letzten Weltmeisterschaft, oder?
Naja, also die waren halt quasi, also die Gruppen wurden halt gezogen nicht so lange danach und das ist halt quasi, wo man dann die Punktespiele hat. Ich glaube, da also kann ich halt nur Frieden oder interpretieren, dass er dadurch meint, hey, ihr hättet jetzt eine bessere Standing oder es wäre halt jetzt anders gewesen, wenn ihr da besser abgeschnitten hätten. Sei es halt drum, trotzdem ein bisschen unfair. Ich meine, Irland war letztes Mal in der Viertelfinale, ist halt nicht so katastrophal in dem Sinne, spielt aber gegen Neuseeland, hat wiederum spielt England, der in der Finale war, auch sehr, sehr gut natürlich, gegen Fiji und kommen wir halt später dazu, aber das ist halt irgendwie ausgeglichen ist, ja, nicht fair gesagt, würde ich halt sagen. Aber lass uns ins Detail drüber sprechen. Fangen wir bei Wales halt an, ja, wo du halt über Gatland halt sprichst. Wales relativ solide jetzt durch die Turnier gekommen. Ja, ich spreche halt jetzt schon an, Toby Faletau ist auf jeden Fall aus dem ganzen Turnier halt raus. Ja. Und Anscombe ist fragwürdig auch fürs Turnier gerade.
Genau, der sollte wahrscheinlich wieder, wenn es zu einem Halbfinalspiel kommt, danach die Woche wieder fit sein. Es wird sich, wie sie darüber reden, schon so, ja, der wird nächste Woche wieder fit sein, wo man davon ausgeht, dass man weiterkommt nächste Woche. Ja, Wales stellt ihre beste 15 auf, spielt einige Leute außerhalb ihrer Position. Jack Morgan startet an 6 und Tommy Raffel an 7. Beides eigentlich Open-Side-Flanker und Gatlin hat gesagt, na, er will auch wenn Leute nicht in ihrer Stammposition spielen, die beste 15 auf dem Platz haben, die er gerade sieht. Und deswegen diese 6-7-Kombination, Aaron Wainwright an 8, wird Faletau ersetzen. Auf der anderen Seite Argentinien fehlt Inspirational Leader, Emilia Captain Matera, ist auch ganz raus aus dem Turnier. Dafür ist noch Kramer drin an 7. Ja, ich...
Nee, Kramer hat schon gespielt, dafür ist Isa hat drin, aber ja, egal.
Ach so, ja, genau. Aber ich meine, der ist wahrscheinlich der beste Backrow-Spieler, denke ich, der Argentinier.
Ja.
Die Buchmacher sehen Wales vorne, ich auch. Ich bin überrascht, Thomas Cobelli an 9 für Argentinien, hat dieses Jahr 3 Spiele gespielt, wenn überhaupt, vielleicht 1 gestartet. Hat zwar schon 80, 90 Spiele hinter sich und ist auch schon über 30, hat man bei den Brumbies gespielt. Ja, weil ich weiß nicht, was mit dem anderen Scrum Half ist. Der ist gar nicht in der 23, glaube ich. Weißt du da irgendwas drüber?
Vielleicht war er feiern mit Marc Talea.
Nach 11 Uhr nach Hause gekommen.
Hashtag ne? Too soon.
Too soon.
Weiß ich nicht. Genau sehe ich, aber trotzdem. Irgendwie auch, also witzigerweise, irgendwie mit den Verletzungen auch dann relativ ausgeglichen beider Mannschaften. Ich würde aber so formmäßig sagen, dass bisher Wales bessere Form gezeigt hat. Und grundsätzlich jetzt mit Gatland irgendwie so einen starken Pedigree so hinter sich hat. Checke natürlich auch sehr viel Erfahrung, Weltmeisterschaften. Aber Argentinien für meinen Geschmack und das, was ich gesehen habe, so ein bisschen so ein Mixbag, also echt so ein Mischmasch aus phasenweise gute Sachen gemacht, phasenweise echt unberechenbar im Sinne von, warum machen die das überhaupt? Und ich glaube, wenn wir halt komplett das Spiel gegen England durchstreichen, also wegstreichen und sagen, okay, ist gar nicht passiert, habe ich trotzdem in den anderen Spielen nicht gesehen, so einen dominanten Argentinien, wo ich sagen würde, boah, ich würde das halt fürchten. Und wenn wir jetzt so die Paarungen halt anders machen würden, sage ich mal, keine Ahnung, jetzt, wir haben ja Irland, Neuseeland, Frankreich und Südafrika, wenn wir die als erster 4 gegen dann die nächste Reihe, also, keine Ahnung, dann weiß halt nicht, keine Ahnung, sag ich mal, Neuseeland gegen Wales, würde ich, also da wäre deutlich ein Favorit, Irland gegen, keine Ahnung, ja, wie du auch gesagt hast, Fiji oder sowas, also deutlich, Frankreich gegen Argentinien und Südafrika, keine Ahnung, gegen England oder so, also ich glaube, dass es halt letzten Endes eng ist bei den Paarungen, aber dass wir halt irgendwie grundsätzlich von den Mannschaften wie Frankreich und Irland mehr gesehen haben in dem, was sie halt bieten über das gesamte Turnier. Und da das Einzige hier in diesem, also von Wales und Argentinien, wäre halt Wales für mich. Also Wales, außer das Spiel, wo die halt quasi die B-Mannschaft rausgeschickt haben, in Anführungszeichen, haben ein relativ konstantes Level hochgehalten, sind halt relativ gleich geblieben mit der Art und Weise, wie die halt spielen. Und wir werden halt nicht jetzt eine Überraschung von Wales bekommen, wie die halt spielen werden. Also sie werden halt das relativ konsequent halt durchführen. Und es ist halt so ein bisschen die Frage, ob Argentinien hat so im Sturm hat das zusammenkriegt, dass die halt den Rocks schnell sind, beziehungsweise das langsam machen von Wales. Und wie die hat das aushalten mit dem Kickspiel von Wales, weil Wales wird halt ein extrem starkes 9-10 Kickspiel schaffen und mit Reece Samet, Williams und Adams Super Chasers haben.
Ja,
das ist halt so ein bisschen die Frage, wie Argentinien damit klarkommt.
Genau wie du sagst, ich glaube, Argentinien hat sich viel im Japan-Spiel auf die Fehler von Japan verlassen, hat deswegen das Spiel gewonnen, nicht unbedingt, weil Argentinien so gut war. Gute individuelle Skills, also Chocobares und Mateo Carreras, im Japan-Spiel wirklich gut gewesen, aber als Mannschaftsleistung, also ich sehe schon mal stürmertechnisch Wales vorne, muss man ganz klar sagen, insbesondere die Tide 5, disziplinierter, was schon viel ausmachen wird. Ja, ich glaube, wenn Argentinien sich frustrieren lässt von Wales im Spiel, wird es echt schwer aussehen für die. Also das ist so wie, ich weiß nicht, Samoa oder manche andere Spiele, da hat man gesehen, dass wirklich Teams genervt waren, wenn es nicht mehr weiter vorwärts ging und wenn man auch keine Ahnung hatte, wie man dagegen ankommen soll. Und wenn das dann weitergeht im Spiel für Argentinien, dann wird Wales es ja einfach haben. Na, wenn, weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also ich sehe auch Wales vorne.
Ich glaube, beide Auswechselbänke spielen halt hier so eine Rolle. Und ich glaube, dass ja, ich habe wenig von Koslow gesehen, habe jetzt so ein bisschen was gesehen in der Weltmeisterschaft oder sonst wenig. Die Erfahrung von Sanchez von der Bank ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, finde ich. Und Williams quasi auf der walisischen Seite. Ich glaube, das müssen halt beide Startfünfzehn das richten. Also weder von Argentinien noch Wales sehe ich so einen riesen Impact. Ich glaube, das Spiel wird nicht darauf ankommen, was quasi einen Impact der Bank hat, sondern die ersten 15 muss halt quasi ein Zeichen setzen und wahrscheinlich zu einem anderen Mannschaften Abstand aufbauen. Also ich glaube, das kann halt schon irgendwie über so 50, 60 Minuten irgendwie dann den Abstand aufgebaut werden, beziehungsweise dann wirklich eine Distanz. Und wenn es so ist, dann traue ich halt schon Wales mit den Straftritten, also von überall kicken, den Sieg hat zu, auf jeden Fall.
Genau, ich denke, die meisten anderen sehen auch Wales vorne. Wir sind gespannt. Ich weiß nicht, dann wäre es, gegen wen spielen die nochmal?
Das wäre dann die Paarung von Neuseeland-Irland.
Neuseeland-Irland. Okay, ich denke, vor Argentinien kommt weiter. Naja, also wir sehen beide Wales vorne. Mehr strukturiertes Spiel, mehr Kicken. Ja. Bessere Mannschaft, Uhr, wahrscheinlich insgesamt 17 Uhr.
17 Uhr, Marseille. Dein Best Friend Jakob Piper als Schiri. Auch großer Wales-Fan, wie wir halt alles wissen, kennen. Ellenbogengesellschaft. Kommen wir dann zum nächsten Spiel. 21 Uhr, Stade de France. Wayne Barnes als Schiedsrichter. Irland gegen Neuseeland. Ich glaube, viel müssen wir halt nicht durchrichten. Die Mannschaften sind raus. Größte Ereignis daraus ist quasi, worauf ich da vorhin so einen kleinen Scherz gemacht habe, aber Lester Feingenicu kommt halt rein anstatt von Marc Talea, weil er eigentlich intern bestraft wird für, ja, wissen wir halt nicht eigentlich tatsächlich, wurde halt nicht
23 bereit. Uhr war Curfew oder so, also zu spät ins Hotel gekommen, habe ich gelesen.
Also wo hast du das gelesen? Weil Foster und so hat gar nichts dazu gesagt.
Ja, das sind die Gerüchte, die da raus gekommen sind.
Aber nach 23 Uhr.
Ja, also ob es nur 23 Uhr oder 24 Uhr war, weiß ich nicht genau oder so. Aber das hat man ja schon mal öfters gehört. Ich glaube, weiß nicht, Australien 2015 auch mit Curtly Beal und Adam Ashley Cooper, wo sie irgendwie, die hatten Gäste damals im Hotelzimmer. Keine Ahnung, die Freundin von der Adam Ashley Cooper und dann noch ein paar andere Freundinnen und die haben, glaube ich, im Hotelzimmer gefeiert, noch länger eine Stunde oder sowas und das kam dann auch raus und dann wurden die auch alle für ein Spiel nicht mehr berücksichtigt. Aber ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Ja.
Okay. Ansonsten kannst du wahrscheinlich mehr zu Tara Lomax sagen, aber ansonsten eine Hintermannschaft von Irland, Lowe und Hansen werden halt aufgestellt. Ist ein bisschen so fragwürdig. So Lowe scheint auf jeden Fall fit zu sein. Der hatte vom eigenen Spieler irgendwie einen Finger im Auge bekommen, hatte so leichte Schwellung dazu gehabt. Hansen hatte an der Wade auf jeden Fall Probleme, ob es halt einen Schlag drauf bekommen hat oder einfach eine Zerrung oder sowas. Wissen wir halt nicht so ganz genau. Hat auf jeden Fall bis Heute Freitag, also gestern haben die irgendwie einen Tag frei gehabt, also heute würde ein Teamrun halt mitmachen, höchstwahrscheinlich, aber hat die Woche halt gar nicht trainiert, was wir gesehen hatten von den Bildern. Jimmy Ryan kommt dann auf der Bank halt rein, anstatt Big Stu. Erzähl uns ein bisschen zu Lomax da und Groot, also die kommen halt rein, Lomax hat da irgendwie auch so eine Verletzung.
Terry Lomax hat, glaube ich, 30 Stiche an seinem Bein gehabt von seiner Verletzung und hat das letzte Spiel, glaube ich, gespielt, aber nicht durchgespielt. Ethan Groot war, glaube ich, gesperrt für zwei der Spiele für einen High Shot im, ich weiß nicht mehr in welchem Spiel.
Aber hat er sich verletzt, also 30 Stiche?
Ja, Terry Lomax. Also ich glaube, kannst ja nochmal schnell suchen.
Ich habe es irgendwie gar nicht mitbekommen. Sonst wahrscheinlich so ein bisschen so, war so ein bisschen die Frage in den neuseeländischen Medien, ob Sam Kane von Anfang an startet. Jetzt tut er das auf 7 natürlich als Kapitän, aber das war so ein bisschen, ich habe jetzt einfach so ein bisschen reinzuhören in den neuseeländischen Medien so ein bisschen gehört. Was ich ja geil finde, ist die, also es hört sich scheiße an, aber die haben schon dieses Be Humble, Stay Humble, Bro, das ganze Zeit, aber irgendwie so, oft war es halt so ein Arroganz und vor einigen Jahren haben die Neuseeländer einfach so relativ offen gesagt, hey, wir kennen halt nicht mal die Namen von den Spielern von Irland.
Da kann man sich gut erinnern. Und
jetzt haben die mal in den Pressekonferenz irgendwie große Töne, Omani, Sexton, Van der Vlier und so alles gelobt. Das Blatt hat auf jeden Fall gewendet. Finde ich auf jeden Fall ganz interessant, wie die halt so das ein bisschen so rangehen. Erzähl uns noch mal zu Lomax, weil ich habe dich da unterbrochen.
Nee, mehr zu erzählen gibt's dann. Ich glaube, also er hat sich, glaube ich, verletzt im Spiel, oder? Ich müsste jetzt auch noch mal nachgucken. Auf jeden Fall sind das die besten Front-Row-Spieler. Nepo Laulala ist gar nicht in der 23 drinne und Ofa Tuhanga Fassi auch nicht. Terry Lomax ist eigentlich in Australien geboren, ne? Er hat auch, glaube ich, in Australien mal gespielt und wurde dann rübergeholt nach Neuseeland und da weiterentwickelt. Das, was in Australien vielleicht gefehlt hat. Nepo Laulala, der Typ ist manchmal eine absolute Katastrophe und verursacht so viel Fehler im Spiel. Also das ist auf jeden Fall die stärkste Frontrow. Ich weiß nicht, also Tide Furlong und Andrew Porter sehe ich beide stärker an, ganz klar. Aber nicht viel stärker. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt in den Tide 5 hier entschieden wird, das Spiel. Also weil ich glaube, ich sehe die da beide ebenbürtig. Ich frage mich eher, wie sieht's aus mit Bundy Aki gegen Jordy Barrett? Wird das der Battle sein in dem Spiel? Wie kann Irland das hier verlieren, Donne?
Also, sagen wir es so ein bisschen andersrum. Neuseeland ist die Mannschaft, wenn die einfach aus so, keine Ahnung, kleinen Fehler, Knock-Ons, keine Ahnung, Vorteil, das meiste rausziehen können. Also Neuseeland ist eine Mannschaft, die halt aus überall punkten kann und ohne irgendwie Druck aufzubauen, können halt also aus dem Garn nicht stichen. Das ist halt so ein bisschen das Ding von Neuseeland. Und das hatten wir ja gesehen. Also wenn wir jetzt zurückblicken auf die Testserie in Neuseeland letztes Jahr, war es eigentlich Irland dominant in alle drei Mannschaften, in alle drei Spiele meine ich. Aber Neuseeland hat das erste Spiel gewonnen, weil die einfach in, keine Ahnung, innerhalb von 8 Minuten 3 Versuche gelegt haben, aus dem Nix so ein bisschen. Und das hat so diese Fähigkeit. Also Irland wird es halt schon wissen können und jede Mannschaft weiß, wozu Neuseeland in der Lage ist. Aber da kann man halt das nicht verhindern. Man muss einfach wirklich ein Top-Spiel liefern jetzt. Irland muss wirklich top, top, top. Und nicht nur 60 Minuten, sondern die ganze 80 Minuten halt liefern. Weil wenn man irgendwie so ausschaltet für ein paar Sekunden, ist Neuseeland halt dran. Und so bei Leuten wie Ricky Ioane oder Will Jordan oder Barrett, also Bodmar zum Beispiel, die extrem schnell sind, also so eine Hochgeschwindigkeitsleute hat Irland nicht. Also es gibt, ich weiß halt nicht genau, ich kann es halt nicht überall 1:1 vergleichen. Aber zum Beispiel Jordan ist eins von den schnellsten Spielern der Welt im Rugby. Und das ist so jemand, wenn er außen kommt oder irgendwie so einen Durchbruch hat, ich glaube, das ist super schwierig zu verteidigen. Und die werden das schon versuchen, wollen, die Leuten mehr ins Spiel zu setzen. Ob es denen gelingt, das ist also die andere Frage. Aber ich glaube zum Beispiel, dass Neuseeland das nicht gewinnen wird, indem die halt irgendwie auf, keine Ahnung, Up and Unders, Hochkicks, taktische Kicks so machen, sondern ich glaube, das müssen die einfach mal sich trauen, diesen Platz außen zu nutzen und ein bisschen mit der Geschwindigkeit vielleicht irgendwie so den Durchbruch zu schaffen und nochmal den Offload zu machen, weil das kann man, dagegen kann man nicht verteidigen. Irland hat super starke Verteidigung, aber wenn man einen Durchbruch schafft, auch so einen halben Durchbruch, nochmal einen Arm freikriegt und dann noch einen Pop-Pass zu, keine Ahnung, Will Jordan schafft, dann ist es Game Over. Und das kann man einfach innerhalb von ein paar Sekunden halt machen, ohne wirklich da großen Aufbau gehabt zu haben oder ohne Pressure zu machen. Und das ist halt, was Neuseeland sehr, sehr stark machen kann.
Wo du gerade sagst, Offloads, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe ein paar Statistiken gesehen, ist immer schwierig, Statistiken, aber Gary Ringrose hat ein, zwei Tackle mal verpasst oder nur so ein, zwei halbe Tackles gehabt, die dann dazu geführt haben, dass genau diese Offloads passiert sind, aber normalerweise war dann noch eine zweite Person da oder so. Das heißt, das waren öfters mal schon auch Tackles hinter der Gainline, die sehr schwierig waren.
Das Ding ist bei Ringrose, also seinen Statistiken kann man halt nicht so, also normalerweise als 13 verteidigt er seine Statistiken und diese Misstage, also das ist so ein bisschen Loot, hat so ein bisschen diese Statistik, besonders bei ihnen, weil er oft so diesen Rush-Defense von außen nach innen schiebt und er schafft quasi nicht einen Tackle, aber schafft dafür, dass die Leute wieder nach innen gehen müssen und dann wurde halt das Tackling halt gesetzt. Also bei Ringrose, also grundsätzlich gebe ich dir recht, mit Tackle-Statistik kann man halt schon viel daraus lesen, aber bei ihnen ist es halt schon eher, das kann man beobachten in den Spielen, dass er diesen Pressure halt macht, dass man halt wieder nach innen gehen muss und er setzt halt nicht so ein komplettes Tackling durch. Hier ist es halt nicht so schlimm, worauf ich halt so mehr meine, ist ein First, also ein bisschen eher so in die Richtung wie also gegen Frankreich, Neuseeland das Spiel, weil Joe Schmidt wird halt viele Plays halt aufbauen von diesen Standards letzten Endes und dass sie halt quasi so dort so einen Runner haben, der durch die Mitte kommt, keine Ahnung, sei es mal Jordan Bard oder so, Jordy Bard, und dann er irgendwie so einen Offenload noch kriegt, also Irland wird es halt versuchen, erstmal ein Tackling tief zu setzen und dann nochmal eins ranzusetzen. Aber ich glaube, worauf man echt aufmerksam sein muss, ist diese First-Phase-Sachen, was Neuseeland da versuchen wird, dass die versuchen werden, die Defense zu manipulieren und auch nur durch einen halben Gap irgendwie so jemand wie Jordan oder Juani hat durchzuschicken damit, weil wenn die halt einmal durch sind, es gibt halt noch der Eckspieler oder Schlussspieler, aber indem die halt so schnell sind, ist es halt ich finde halt jetzt, nachdem ich dann auch vor kurzem die Serie aus letzten Jahr geschaut habe, einfach extrem schwierig zu verteidigen, wenn die einmal durchbrechen. Das ist so ein Ding, ich glaube halt nicht, also beziehungsweise anders sagt, Joe Schmidt ist dafür bekannt, diesen Powerplays aufzubauen und wirklich Moves dafür zu konzipieren, die quasi den Gegenüber ausspielen oder austricksen dürfen. Da wurde auf jeden Fall viel Zeit dran gesetzt hat und jetzt hat er mit diesen wirklich Top-Speed-Leute, also wirklich die Gelegenheit, dass er durchblitzen. Und das ist, worauf es halt ankommt, dass man ohne viel dafür gearbeitet zu haben, Punkte schafft. Und Irland wird es nicht so machen. Irland wird auf jeden Fall für die Punkte hart arbeiten müssen. Und Neuseeland hat die Fähigkeit, in dem Sinne nicht viel zu arbeiten, dafür zu müssen und trotzdem 7 Punkte zu holen mit der Goal, keine Ahnung. Das ist halt so ein bisschen das Ding und das kann wirklich an der Motivation oder an der Selbstbewusstheit sozusagen irgendwie dann kratzen und sagen, boah, wir haben jetzt, keine Ahnung, 20 Minuten geackert und jetzt das Beispiel dafür wäre die Schottland-Mannschaft. Schottland hatte jetzt letzte Woche 20 Minuten lang alles probiert und haben 0 Punkte geholt und dann war es gebrochen, Game Over. So, und ja, das kann Neuseeland genauso, keine Ahnung. 20 Minuten lang schafft Irland irgendwas oder legt 7 Punkte oder so und dann 2 Minuten lang schafft Australien Neuseeland und legen halt 2 Versuche. Also, das ist irgendwie so
das aus dem Nichts, ne, öfters passiert zwischen der 35. und 40. Minute oder direkt nach der Halbzeit, dafür ist Neuseeland bekannt und die können auch das schnell hintereinander machen, genau wie du sagst. Das heißt, wie kann Irland das Spiel gewinnen? Also schnell spielen natürlich am Breakdown, James Gibson Park schnell den Ball wiederverwerten. ich glaube, Irland hat schon eine der schnellsten oder ist in den Top irgendwas 10% der schnellsten Ruck-Speeds. Und dann geht es ja darum, es gibt so viele, also ich habe das immer so gesehen, dass Irland dann sehr viele Optionen im Angriff hat, oder? Also multiple threats nach 10, nach 12, nach 13. Und wie kann man, also werden wir das öfter sehen?
Mein Gefühl hat nach ist tatsächlich, dass also Irland wird halt dieses Spiel versuchen auszusetzen, dass ein bisschen wie in dem Schottland-Spiel, die Eckspieler hat extra viel arbeiten müssen, wirklich von Ecke zu Ecke hat dann laufen müssen, um wirklich eine Überzahl zu generieren. Was ich aber denken würde, bin mir nicht so sicher, wie man das am besten so ausführen wird, ist, die Vorteile von der Hintermannschaft von Neuseeland habe ich so ein bisschen aufgelistet. Die Nachteile sind, dass sie, glaube ich mal, unter dem taktischen Kickspiel vielleicht nicht 100% die Besten sind. Mwanga, Fanganuku, Jordan und Bodenbach, ich glaube, dass man das die ein bisschen mit dem taktischen Spiel die ein bisschen auseinanderziehen muss, beziehungsweise die in der Rückwärtsbewegung bringen muss. Ich meine nicht einfach so los zu den Kicken, sondern spezifisch den unter Druck zu setzen, den Kick zu setzen und da einen starken Chase da reinzumachen. Da, glaube ich, hat es Potenzial. Ich glaube, also ich weiß halt nicht, ich finde es halt schwierig zu sagen, aber ich glaube, die dritte Reihe von Irland ist stärker als von Neuseeland.
Big call.
Also ich finde Frizzell und Kane gute Spieler. Xavier wahrscheinlich der Beste von. Finde trotzdem Irland als dritte Reihe noch besser und glaube, dass die dort vielleicht mit dem physischen einfach vielleicht nochmal sich durchsetzen können. Also Doris zum Beispiel ist jemand, der in der Lage ist, in dem Kontakt vielleicht auch noch einen Offload zu setzen, beziehungsweise noch hinter dem Kontakt einfach noch zu arbeiten, sozusagen. Und mit Bondi Aki auch so. Und ich glaube, dass es halt vielleicht möglich ist, dass Irland, sage ich mal, schnell angreift, 1-2 Meter über die Vorteilslinie, Neuseeland ein bisschen Rückwärtsbewegung und dann sozusagen baut halt Irland was anderes halt auf in der Zwischenzeit. Und ich glaube, wenn Irland in der Vorwärtsbewegung schnelle Bälle bekommt, ist es halt möglich, dann wirklich Neuseeland unter Druck zu setzen. Deshalb wird es die Aufgabe sein, wie du erwähnt hattest, von Neuseeland der Ball nicht so schnell zu lassen zu Irland, weil mit schnellen Bällen, dann wird Irland auf jeden Fall Spaß haben.
Ja, ich bin gespannt, wie Shannon Frizzell und auch Sam Kane und Adi Sevier, aber insbesondere Shannon Frizzell versucht vielleicht den Ball langsam zu machen. Breakdown. Wir sehen beide Irland vorne, denke ich. Also ich würde jetzt, tolles Gesichtsausdruck. Es gibt Leute, die sogar sagen, das kann böse für Neuseeland ausgehen, aber ich sehe Irland ganz knapp vorne. Ich frage mich, ob es ein Spiel ob mit vielen Punkten wird oder ob es ähnlich wird wie Südafrika gegen
es wird viele Punkte
gegen Irland.
Also wird safe, ja.
So ein 26-24, 27-22.
Also Predictions können wir am Ende machen, aber ich sehe auf jeden Fall, also es wird halt nicht, keine Ahnung, 8-5 werden. Nee.
Okay, gut.
Machen wir kurz Pause.
Short Break und dann sind wir gleich wieder zurück bei Vorpass.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Und back.
Welcome back. Predictions machen wir, News. Wollen wir Predictions am Ende hat machen? Aufheben für alles?
Ganz am Ende. Ja, genau. Ja, okay, ganz am Ende.
England, Fiji.
Das wahrscheinlich schwächste Spiel in Anführungszeichen. Die Teams sind noch nicht draußen. Nachrichten sind durchgestochen worden, dass George Ford ganz gedroppt sein soll. Farrell an 10 und Marcus Smith an Fullback. Wir wissen es noch nicht. Die Teamentscheidung wird spätestens, glaube ich, heute freitags nachmittags getroffen. Wenn das wirklich so passiert, tut es mir echt leid für George Ford. Dann muss man sich fragen, was muss ich noch tun, um hier überhaupt zu spielen? 2x Man of the Match geworden in der Gruppenphase. Maßgeblich dazu beigetragen, dass man gegen Argentinien gewonnen hat. Alle Punkte erzielt mit 14 Mann. Obwohl es recht beschissenes Argentinien war. Ja, wird England so auflaufen wie im ersten Spiel gegen Fidschi? Ich glaube nicht. Sir Kevin Sinfield hat schon Ausschnitte diese Woche gezeigt vom Fidschi-Spiel, als sie in Twickenham verloren haben vor 4-5 Wochen. Waren weder physisch da noch vom Kopf her. Auch wenn sie physisch her und vom Kopf her da sein werden, England, wird es trotzdem reichen gegen Fidschi. Es ist, ich weiß nicht, ob das schwerste Spiel vorauszusagen ist. Fidschi wiederum ganz klar auf dem Weg nach unten. Also wie sich wirklich schlechter geworden von Spiel zu Spiel. Haben natürlich auch eine andere Aufstellung teilweise gewählt. Ich weiß nicht. Total schwierig. Ich weiß nicht, was Borswick sich davon erhofft, wenn Smith wirklich ein Fullback startet. Ich hatte, glaube ich, in einem WhatsApp-Chat geschrieben, hat nicht mal versucht, Andy Farrell oder Gary Ringrose ist einmal auch als Fullback gestartet und oder wer war das für Irland und das ging gegen England vor 3-4 Jahren richtig die...
Ach so, Henshaw, nee, das hat vor 5-6 Jahren oder so.
Ach so. Ja, also keine Ahnung, schwierig.
Also so wie bei dir immer, so keine Ahnung. Ich sehe das hier sehr deutlich, dass deutlich auseinander gibt. Egal wie England halt startet, also Fidschi ist, also ich lehne mich weit aus dem Fenster, Fidschi ist die Puste aus, komplett. Haben alle Pulver verschossen in den ersten Spielen, war toll, aber das, was sie seitdem geliefert haben, ist katastrophal gewesen, ohne Gasse und das spielt so bitter, wie es hat jetzt sich anhört, aber perfekt in die Karten von England. Also das ist halt einfach, es hört sich scheiße an, aber das ist für England Free Pass ins Halbfinale. Also es hat nicht jetzt, es wäre halt jetzt, es kann komplett daneben liegen, aber Fidschi hat bisher nicht, also ist wirklich den Power am Anfang und was danach kam, ist echt so, keine Ahnung, also die, so wie die halt die Entscheidungen getroffen haben, so wie sich halt quasi auch taktisch aufgestellt haben, grundsätzlich komplett daneben, also nicht angepasst und man muss sich einfach so sagen, zweimal zu verlieren und trotzdem ins Viertelfinale zu kommen, ist kein geiles Zeugnis halt letzten Endes. Und
vor allem gegen Portugal zu verlieren, obwohl alle Portugal jetzt so mega abfeiern, aber
ja, klar, es ist halt natürlich, aber das ist halt nicht nur gegen Portugal zu verlieren, sondern wie die verloren haben, einfach nicht die Kicks zum Goal halt nehmen und das würde halt England nicht erlauben. Also England, also auch wenn jetzt Fidschi mega gut gespielt hätten und jetzt mit einem Top-Form halt reinkommen würde, würde ich halt trotzdem England vorsehen, weil einfach die haben einfach diese Rechnung offen. Also Fidschi hat England geschlagen in Twickenham und das wird halt schon tief sitzen. Das kann ich ja schon mit Sicherheit sagen. Und letzten Endes, das ist die Motivation. Das Problem ist halt, und der einzige Grund, warum das eng bleiben könnte, ist, dass England sich komplett im Weg steht. Absolut katastrophal, was sie jetzt selber machen. Also dieses, wen stellen wir auf und wo und wie und was. Also George Ford hat mega gespielt und am Ende würde er halt gar nicht spielen. Also was ist das für ein Zeichen für die Leute? Owen Farrell nimmt den ganzen Wut von der ganzen Nation. Ist relativ unberechtigt, aber er hat nicht seinen Platz in der Mannschaft gerade verdient. Also auf der Bank wäre okay, wenn er nicht Kapitän wäre. Also das ist halt ein großer Fehler gewesen. Courtney Laws hätte als Kapitän erwähnt werden können oder ernannt werden können vor dem Turnier und wäre auch okay gewesen. Aber jetzt Farrell zu starten oder was wir jetzt gehört haben through the grapevine, dass Farrell startet, wer hat nicht verdient. Und ich will halt nicht sagen, dass er nicht ein guter Spieler ist, aber gerade in der Form und die Center-Kombination dann dadurch. Ich sehe einfach diesen ganzen Unentschlossenheit mit der Aufstellung und 23 und taktischen Spielen. Also das ist das Einzige, was seit England gerade im Weg steht. Ansonsten ist deren Weg zum Weiterkommen komplett offen.
Ich meine, man kann natürlich argumentieren, okay, du musst dich manchmal auf den Gegner einstellen und je nachdem dann vielleicht andere Spiele auch aufstellen, aber bei England sehen wir ja, weiß ich nicht, also gegen Samoa auch recht knapp gewonnen, es war alles Danny Care am Ende. Ich meine, wenn England auch so eine Leistung bringt wie gegen Samoa, wird es also knapp ausgehen. Aber wie du schon sagst, das Fiji-Spiel vor 4-5 Wochen, der Stachel wird noch tief sitzen. Sagen wir mal, Farrell ist gesetzt an 10. Eigentlich müsste Danny Care starten. Johnny May dürfte gar nicht mehr drin sein. Ja. Ist ein bisschen komisch, dass Freddie Stewart dann an 15 durch Marcus Smith ersetzt werden würde. Ja, aber gut, also jetzt sehe ich eigentlich auch England vorne, nachdem wir drüber gesprochen haben.
Also keine Ahnung, also oder versuch mir von Fiji zu überzeugen. Was hat dir bisher gezeigt, dass Fiji jetzt gegen England gewinnen wird? Oder könnte.
Ja, genau, Donnel. Wie soll Fiji England schlagen? Das ist, wie hat Fiji Australien geschlagen? Wie hat Fiji beinahe Wales geschlagen?
Mm.
Indem man die beste 15 auf dem Platz hatte, schnell gespielt hat, angerannt ist gegen die Verteidigung, aber es lag vielleicht doch mehr an den individuellen Skills als an einer Teamleistung. Ich weiß nicht, und genauso hat man eigentlich auch knapp gegen Georgien gewonnen mit Bottia, der irgendwie 4-5 Leute mitzieht, ja, und noch den Offload macht, was wohl ein entscheidender Versuch in dem Spiel war. Also wir sehen so, England ist Favorit, aber
sie kennen sich selber nicht. Fiji muss sich halt verlassen auf die 15 und die Sonne hat richten, beziehungsweise ein, zwei Starspieler, Sonne hat was machen. Und genau, da hast du gesagt, mit Bottia und so, man hat einfach gesehen, was für einen Unterschied er gemacht hat, wo er wieder zurück ins Mannschaft kam, zum einen. Zum anderen, was er in der Lage ist zu liefern. Und ich glaube, hat das jetzt der Power zum einen so ein bisschen nachlässt bei Fiji und auch letzten Endes, dass sie zu abhängig sind von diesen Start 15 sozusagen. Also diesen Last für das gesamte Turnier verteilt sich auf wenigen Schultern, sage ich mal so.
Mhm. Ja, und dann kommt noch dazu die 10, also die 10, die gegen Portugal gestartet ist, hat, glaube ich, noch weniger Erfahrung als Teti Tela, der auch schon nicht viel Erfahrung hat. Und wenn du halt keine 9 und 10 hast, die irgendwie Game, oder eine 12 meinetwegen auch, die irgendwie eine Art Game-Management betreiben, was gegen Portugal überhaupt nicht passiert ist, das hat man halt gesehen, also Leute haben versucht, von irgendwie geradeaus zu laufen, von allen möglichen Positionen auf dem Feld, und es hat einfach nicht geklappt und dann ist halt nichts anderes passiert. Also dann ging es halt einfach so weiter und es war schon cringe anzuschauen, wie unterdurchschnittlich Fiji gespielt hat. Gut, Favorit England, Predictions am Ende, Crunchtime, zweites Spiel, Sonntagabend, 21 Uhr, Stade de France oder Marseille?
Stade France. Benno Kiepschichter.
Oh, der wird einiges durchgehen lassen am Breakdown. Da wird einfach gespielt. Da können die Leute reinfliegen. Es ist vollkommen egal. Mhm. Ich weiß noch nicht, wem das, wer davon profitieren wird. Frankreich.
Du hast aber auf jeden Fall so gleich eben geteilt, dass die Start 15 bzw. 23 von Südafrika da ist und die haben doch entschieden, bei Libok zu bleiben auf 10. Das ist wahrscheinlich die große Ereignis. Und Kobus Freinach auf 9.
Das hat uns, also mit Libok habe ich schon auf 10 gesehen als Start.
Okay.
Seine Kicks sind zwar, also gegen Irland hat man irgendwie 40% Kicking Success Rate gehabt von Faf de Klerk und Libok. Aber im Angriffsspiel ist Lebock echt gut und hat natürlich auch viel mehr Spielzeit als André Pollard, der halt bei Leicester Tigers irgendwie, glaube ich, eine Halbzeit oder 20 Minuten gespielt hat und jetzt noch im letzten Spiel. Das reicht, glaube ich, einfach nicht aus für ein Viertelfinale. Den kann man dann gut reinbringen, wenn es dann vielleicht knapp sein wird. Das ist gar nicht so schlecht. ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der 50. 55. Minute so weit auseinander liegt zwischen den beiden Teams. Ja, wieso startet man Kobus Reinach an 9?
Irgendwas, also es hat das einzige Erklärung, es hat irgendwas zu tun mit seinen Geschwindigkeit und wie er vielleicht Dupont unter Druck setzen wird. Also es, oder? Also es.
Aber Pfaff de Klok ist auch super athletisch, kann aus der kann auch das Spiel lesen, ist super schnell, ist auch griffig und bissig. Ich habe nicht so viel Ahnung, dass ich so viele Unterschiede zwischen Reinach und Pfaff de Klok sehe.
Also Reinach ist halt so dafür bekannt, dass er halt viel selber geht. Also beziehungsweise sehr oft sich selbst traut, einfach zu gehen. Das macht der Clerc ein bisschen seltener, weniger. Also der Clerc ist schon mehr fürs Team da.
Und aber, kicken.
Ja, das ist halt so ein bisschen so irgendwie Speculation von meiner Seite. Aber das ist vom Form her, natürlich hat er haben wir ja gegen Tonga gesehen, super gute Sachen gemacht. Aber irgendwie so grundsätzlich würde man das, also ist schon ein bisschen Überraschung, muss man sagen.
Ja, ich meine, im letzten, vielleicht spekuliert man darauf, dass entweder wird Luku starten oder ein angeschlagener, in Anführungszeichen, Dupont, und dass vielleicht dann Kobus Reinach über einen angeschlagenen Dupont oder einen Luku viel Druck ausüben kann. Das könnte die Denke dabei sein. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Oh, das haben wir beim Öllern-Spiel vergessen, wie viel die Leute eigentlich gespielt haben. Aber gut, dafür ist es jetzt zu spät. Ja, wenn wir bei Frankreich bleiben, wie kann Frankreich Südafrika schlagen? Ich glaube, Frankreich hat die besseren Einzelspieler auf jeden Fall. Frankreich hat über 40% ihrer Versuche von Mauls erzielt und damit von Lineouts.
Frankreich hat einen extrem starken Angriff. Südafrika einen extrem starken Defense.
Der, die beste Verteidigung und die besten Dominant Tackles, glaube ich.
Der Angriff von Südafrika ist aber meines Erachtens nicht so besonders speziell. Aber ich glaube, dass zum Beispiel, dass der Verteidigung von Frankreich relativ stark ist. Besonders so 10, 12, 13 Spiele hat echt bisher sehr gut miteinander zusammen.
Da weiß ich nicht genau, da würde ich kurz schon intervenieren. Ich denke, dass Mathieu Jalibert als 10 in der Verteidigung eine Schwachstelle sein könnte, vor allem gegen ein Center-Pairing, wie wir es gesehen haben in den Spielen davor, von Delende und Creel, die beide sehr stark sind. Und Irland hatte auch ein, zwei Mal Probleme, als die Lände durchgegangen ist und geradeaus gelaufen ist. Danach ist zwar dann nicht mehr viel passiert, aber man kommt trotzdem über die Gainline. Und das ist, glaube ich, Südafrikas großes, in der Verteidigung vielleicht nicht so kreativ und vielleicht nicht so gut wie Frankreich, aber man schafft es trotzdem, über die Gainline mit Einzelaktionen nach vorne zu kommen, mit relativ simplen Sachen, durchs Powerplay, durch die Kraft, die Südafrika einfach hat. Und ich glaube, es ist so ein bisschen wie ein Vorbereitungsspiel gegen Australien, als man Carter Gordon versucht hat, auf ihn abzuzielen. Ja, kann sich daran noch erinnern? Als Daunty halt gerade ausgelaufen ist und es gibt auch ein, zwei Videos habe ich mir angeguckt, wo gesagt wurde, naja, wo manchmal in der Verteidigung bei Setpiece, wenn
verstecken sie
Frankreich sich verteidigt, wird Jalibert auf 12-13 versteckt oder irgendwo, naja, wo halt nicht so einfach auf ihn abzuzielen ist. Also das ist vielleicht eine Schwachstelle in der Verteidigung, wo ich sage, oh, da könnte sich Südafrika drauf verlassen. Aber du bist da.
Also, ich verstehe, was du halt sagst. Also das ist halt immer so ein bisschen das Problem bei jemand, der 10 spielt. Es hat so eine Zielscheibe schon für die 12, 13 Leute. Das hat Schottland sehr viel bei Sachsen versucht. Ich glaube, das hat nicht so eine Riesenschwachstelle tatsächlich. Aber klar, also ich meine, wenn den ganzen Tag die Elende in Creel auf mich zulaufen würde, dann hätte ich irgendwann auch keinen Bock mehr. Kann auch sein, dass es halt so ist. Ich glaube halt trotzdem eher, dass Südafrika es versuchen würde, über den Sturm zu gewinnen. über deren Defense letzten Endes, bei den Lineouts zum Beispiel. Und da sehe ich viel mehr der Kampf so von Position 1 bis 8. Und da glaube ich, dass es schwierig, ne? Also finde ich super schwierig. Das sind sehr, sehr, also von 1 bis 8, zwei sehr ausgeglichene Mannschaften.
Und Südafrika, wie du schon sagst, ist froh, auch manchmal den Ball wegzugeben und den Ball nicht zu haben und dass die anderen 80 an der Verteidigung von Südafrika ausprobieren können und daran vielleicht verzweifeln werden.
Und ich finde halt auch so ein Punkt hier, was wir mit berücksichtigen müssen, ist der Bank grundsätzlich von Südafrika hat noch nicht so komplett gezündet, aber jetzt machen die anstatt dieses 7-1-5-3-Split sozusagen und das, was sie von der Bank bringen können, ist viel mehr impactful auf das Gesamte sozusagen. Und da glaube ich schon, also natürlich haben die nicht einen Marke Marx, aber ansonsten alle anderen Spieler, Nietzsche, Koch, Snymans, Quagga Smith, Faf de Klerk, Pollard und LaRue, können halt viel mehr deren Einfluss aufs Spiel reinbringen und haben einen viel anderen Winkel oder bringen halt einen viel anderen Winkel halt so mit rein. Und das ist halt irgendwie, wo ich bei Frankreich noch unsicher bin, ob die da auch diesen Bandbreite an Leute halt noch bringen können. Also 10 zum Beispiel finde ich schwierig, 15 auch. Das wäre so das einzige Punkt, wo ich sagen würde, wenn es eng bleibt, und ich glaube, viele von uns tippen, dass es eng bleibt, dass so ein Ausdauer und in den letzten 20 Minuten die Art und Weise von Leuten, die Südafrika noch bringen kann, besonders in der Hintermannschaft, noch mit einem anderen Winkel, ist ganz gefährlich.
Du hast vollkommen recht mit den Bankspielern. RG Snyman und Quagga Smith sind per se und auch sogar Ox Nisch sind die Bankspieler schlechthin. Wenn du die in der 60. Minute reinbringst, dann weißt du, also es wird auf jeden Fall nicht einfacher.
Und da ist halt einfach, wo die Verletzung von Frankreich, also das, was denen fehlt, schon jetzt vielleicht ein bisschen so ein Zeichen setzt. Wilmser fehlt zum Beispiel und mit Intermark. Also das ist halt einfach, wenn die noch mit dabei wären, das ist noch krasser. Mhm. Aber ich glaube, das ist so jetzt, wenn es wirklich auf dieses Fine Margins kommt, dass es darauf ankommt, dass es halt irgendwie ein, zwei Spieler fehlen und es hört sich blöd an, aber so langsam hat Südafrika ein, zwei Spieler zurück sozusagen und das ist vielleicht so, naja, also wir werden halt sehen, wie die Kontrolle von Libok ist auf das gesamte Spiel, aber ansonsten schwierig, also finde ich super schwierig. Also ich tippe halt Frankreich, aber das ist halt das 50-50-Call für mich. Beides.
Also vor unserem Gespräch war ich mir eigentlich sicher, dass Frankreich gewinnt, obwohl viele Kommentatoren bisher gesagt haben oder Südafrika vorne gesehen haben. Aber jetzt, wo wir drüber reden, gerade mit der Bank und jetzt, wo wir die Aufstellung gesehen haben, zumindest von Südafrika. Und worüber wir auch gar nicht geredet haben, dass wir haben die ganze Zeit eigentlich darüber geredet, Neuseeland hatte keine richtigen Tests in ihrer Gruppe, bis auf das Frankreich-Spiel. Aber umgekehrt hatte Frankreich bisher nur das erste Spiel gegen Neuseeland einen wirklichen Test. Wohingegen das Uruguay-Spiel kann man vernachlässigen, weil da halt 18 Leute durchgewechselt wurden oder so. Das heißt, wenn man jetzt sagt, es geht um Momentum und es geht um K.O.-Spiele und es geht um Psychologie, dann haben eigentlich Irland und Südafrika den Vorteil, weil die waren schon in der Situation und mussten sich schon beweisen. Und viele sagen, auch wenn Südafrika verloren hat gegen Irland, hat Südafrika trotzdem ein ganz gutes Spiel gezeigt. Und es war knapp. Es lag halt an, es war jetzt nicht so, dass Irland die mit 20, 30 Punkten weggepackt hat. Deswegen hat da, also ich hätte eigentlich jetzt gesagt, stärkere 15er hat Frankreich, man spielt zu Hause. Ja. Aber jetzt, wo wir halt sagen, Bank und so weiter und so fort.
Also es lief wirklich daran, also der Bank macht gar keinen Einfluss, wenn in der 50. Minute das Ding gegessen ist. Also wenn Frankreich das so schafft, dass Libok so unter Druck ist, dass er irgendwie, untergeht sozusagen und dann in der zweiten Halbzeit das Spiel, irgendwie Anfang des zweiten Halbzeits schon, das ist das Spiel gegessen, dann ist es egal, wen du halt von der Bank bringst. Ich glaube halt nur, also außer, dass Libok so einen kompletten Off-Day haben wird, also das ist halt irgendwie so ein Call, die man, bisher kann er halt wirklich hot and cold sein, tatsächlich. Aber wenn es halt so eng bleibt, dann hat man einfach da den Vorteil, wenn Frankreich nicht so haushoch gewinnt. Also die Franzosen grundsätzlich als Fans sind sehr stark natürlich, aber wenn deren eigene Mannschaft so ein bisschen am Abkacken ist, kann es manchmal in die andere Richtung halt gehen. Genau, wenn Frankreich ein Laufmischen kriegt und ein bisschen Power kriegt, dann sind die dahinter und es ist echt so ein Heimspiel natürlich für den letzten Endes. Aber genau, wenn es halt eng bleibt, glaube ich, dass Südafrika einfach in der Lage ist, in den letzten Minuten, so wie wir auch gegen Irland versucht haben, trotzdem noch aus so ein Paket oder irgendwas so ein oder so aus den Gassen Lineout irgendwas zu machen, dass sie halt irgendwie doch zu powerful sind für Frankreich. Aber ich tippe auf Frankreich, beziehungsweise ich hoffe auf Frankreich, auch fürs Turnier so grundsätzlich.
Ich hoffe auch auf Frankreich. Ich bin mir jetzt noch unsicher. Eine Sache noch, Rassi Erasmus hat unter der Woche gesagt, eigentlich haben wir 2023 als Ziel ausgesetzt und 2019 war in Anführungszeichen Unfall. Das heißt, man hat die gesamte Mannschaft, alles, was man dieses Building und so, war ausgerichtet auf 2023 die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und jetzt sogar mit den Verletzungen, die sie die nicht dabei sind, ist die 23 wahrscheinlich stärker als Frankreich. Ich hoffe aber auch, dass Frankreich gewinnt, genau wie du sagst. Na, lass uns mal Predictions durchgehen. Ja. Wales gewinnt mit 12 Punkten gegen Argentinien.
Oh, wow, krass. Ich sage 4 Punkte, Wales gewinnt.
Okay. Irland plus 4.
Also ich habe gesagt, Irland plus 14.
Oh, Jesus Christ. England, Fiji. Ja, das kann halt. Na, England plus 8.
England plus 16.
Jesus.
Also eigentlich denke ich halt mehr. Also ich glaube, das könnte halt 40 Punkte werden für England.
Jesus Christ. Okay, ja. Südafrika, Frankreich. Oh, ich fange an. Soll ich draufsetzen, was ich hoffe oder was ich denke?
Ich sage Frankreich plus 4.
Ich sage auch Frankreich plus 4. Okay. Aber einfach nur, weil du es gesagt hast.
Fantasy Rugby, ganz schön eng, auch jeden Fall im Viertelfinale und man kann auf jeden Fall diese Bonuses nochmal einsetzen. Du bist auf Position 10.
Ist okay für mich, also, dafür, dass ich eine Runde mehr oder weniger verpasse. Mir ist auch eigentlich Prediction wichtiger, aber da liege ich auch.
Ich habe ein paar Predictions vergessen, deshalb bin ich ein bisschen raus, leider. Aber klar, auf jeden Fall ist der Fantasy Rugby ganz krass. Also ich bin halt relativ oben mit dabei, eigentlich bei vielen Runden, witzigerweise.
Bist du auch Germany League dabei, ja, ne?
Germany League bin ich dabei bei Platz 27 von 966. Pretty good.
Gut, ich bin auf 68. Das ist auch nicht schlecht.
Vorpass
Nummer Pablo 10. Picasso ist vorne. Mit Pablo Picasso. 4000 Punkten. Das ist nicht schlecht.
Ja, das ist halt krass, was ich hier geschaut habe. Der Durchschnitt zum Beispiel von Pablo Picasso ist 800 Punkte pro Runde und ich bin bei 700. Also ist schon deutlich. 100
Punkte immer mehr.
Ja, pro Runde. Jetzt werden wir mal sehen im Viertelfinale auf jeden Fall. Jetzt haben die Regeln leichter geändert natürlich, dass halt mehr Leute von einer Mannschaft reinkommen können. Auf jeden Fall nicht vergessen. Du auch, besonders du. Okay.
Okay.
Sagen wir mal Tschüss zu den Leuten zu Hause.
Viel Spaß, guckt die Spiele, redet über die Spiele, erzählt den Leuten davon. Das ist das Beste, was dieses Jahr passieren wird.
Genau. Bis bald wieder bei Vorpass.
Bei Vorpass.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid. Jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.